Willkommen bei den Two Cray Nights, eurem Warhammer-Podcast von Thomas Delenardi und Kai Schmidt. Begleitet uns heute wieder auf unserem Weg per Anhalter durch den großen Bruderkrieg. Guten Morgen, guten Tag, einen guten Abend und willkommen hier bei den Two Cray Nights. Letzte Folge hatten wir zum einen die Storyline um die Dies Irae herum, dann ist der Sindermann, die Kieler und die Mercer, die auf der Flucht. Der Loken, Tabitz und Lucius sind auf dem Planeten und Horus ist auf der Geist der Rachsucht und dessen Bruder Ankron geht ihm gehörig auf den Keks. Und damit lasst uns weitersehen, wie es mit unseren Helden und Anti-Helden heute weitergeht. Und dazu begrüße ich wie immer den Thomas. Hallo Thomas.
Hallo Kai. Ja, tatsächlich knüpfen wir da an, wo wir aufgehört haben. Zumindest in den meisten Abschnitten, die ich so gelesen habe.
Also relativ nahtlos sogar hier an der Stelle. Und dann lass uns auch gleich einsteigen, weil wir beginnen schon im Kapitel 13 in der Dies Irae.
Der Turnet ist irgendwie gerade dabei, irgendwelchen Befehlen zu lauschen, die über ein privates Vox kommen. Das findet der Cassius einerseits suspekt, andererseits ist er gerade zu sehr damit beschäftigt, sich nicht zu übergeben. Steht da zumindest. Und auf der anderen Seite fühlt er sich ja in dieser Gottmaschine dem Imperator gerade wieder sehr nah und ist wahrscheinlich davon euphorisiert, so dass ihm das, was der Turnet da macht oder mitbekommt, relativ egal ist im Moment.
Ja, also er versucht halt, sich nicht zu übergeben wegen dem ganzen Schaden, den er halt draußen sieht, was halt durch den Feuersturm angerichtet wurde. Und also, ich weiß jetzt nicht, wie es ihm da übel sein kann. Also, es sind jetzt keine Leichen irgendwie oder so. Und es ist halt tatsächlich dieser Eindruck der Vernichtung, der ihm da irgendwie zu schaffen macht, schätze ich mal.
Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass er, weil er ja mit der Dies Irae verbunden ist, da auch ein bisschen was abbekommt beim ich fahre jetzt mal wieder hoch und erwecke mich zum Leben.
Motion Sickness.
Ja, genau so irgendwas, genau. Könnte ich mir auch vorstellen. Er ist ja doch sehr verbunden mit seinem Baby.
Ja, ist richtig. Der Turnet gibt ihm jetzt einen Befehl, dass er das Feuer auf die Death Guard eröffnen soll, wodurch der Titus dann den Verrat erkennt, den nicht nur der Turnet, sondern auch der Kriegsherr begangen hat. Und der Turnet versucht, ihn dann auch zu erschießen. Der Kassar hat das aber erkannt und zieht dann selber seine Waffe zum gleichen Zeitpunkt. Und beide schießen dann. Aber ob jemand was getroffen hat oder wer was getroffen hat, das erfahren wir hier nicht, weil jetzt geht's erstmal zum nächsten Abschnitt.
Klassischer Cliffhanger. Der Aruken wird auch noch kurz erwähnt, der zögert auch bei dem Schussbefehl. Und trotzdem macht er sich, das erfahren wir noch, ziemlich unbeliebt, finde ich.
Ja.
Ja, gut. Wir springen, und zwar zu der goldenen Rüstung, die es uns das letzte Mal schon irritiert hat, nämlich zu Maggard und Groß und Sindarman und Mersadi und Kela. Ja, und Maggard und Groß prügeln sich.
Ja, es wird wieder Maggards angeschwollener Körper erwähnt, aber nicht, warum ihm seine Rüstung dann jetzt noch passt oder ob das vielleicht eine neue ist. Der Gedanke lässt mich einfach nicht los. Und naja, die beiden kämpfen miteinander und sind sich recht ebenbürtig. Allerdings hat Gruß seine liebe Mühe und Sindermann erkennt das dann auch. Und der Gruß hat dem Maggard so eine kleine Wunde beigebracht. Und der Sindermann geht dann hin, hebt Maggards Waffe auf, die für seine Hände viel, viel zu groß ist, geht dann auf diesen goldenen Krieger zu und schießt ihm dann in diese bereits zugefügte Wunde rein. Also, ja. Ich habe mir das so vorgestellt, dass er ihm quasi das Ding in die Wunde reinsteckt und abdrückt.
Naja, es wird ja vorher auch beschrieben, unter anderem, weil das Ding zu groß ist, traut er sich gar nicht zu schießen, weil er könnte aus Versehen den Falschen treffen. Also muss er eine Zielhilfe machen, ja, indem er halt das Ding da reinsteckt, ja.
Und damit gewinnt der Gruß dann auch die Oberhand und gewinnt den Kampf durch ein Messer in Maggards Hirn.
Ja, ich war in dem Abschnitt erstaunt, wie detailliert die Brutalität an der Stelle beschrieben ist. Also ist mir aufgefallen, weil es mir vorher nie so aufgefallen ist. Natürlich waren immer wieder brutale Szenen drin, Aber hier wird doch relativ deutlich beschrieben, wie der Kampf abläuft, dass die beiden sich auch ebenwürdig sind. Wobei lustigerweise Magath stärker ist, aber Kroos schneller, was ich so ganz und gar nicht erwartet hätte. Aber es wird ja auch damit erklärt, dass der Magath sich noch gar nicht an seine neuen Muskeln so gewöhnt hat quasi.
Der ist einfach zu schnell gewachsen.
Ja.
Und nach dem Kampf, weil, oh Wunder, Magath hat das nicht überlebt, besteigen sie den Thunderhawk und in Kroos keimt dann Hoffnung auf. Und der Sindermann denkt sich, dass nichts in der Galaxie so gefährlich ist wie Hoffnung.
Naja, immerhin ist der alte Mann wiederbelebt und motiviert und hält sich wahrscheinlich nicht mehr für überflüssig.
Dann geht's weiter in der DSI-Reihe. Da stellt sich heraus, dass keiner der beiden Zielwasser getrunken hat, denn die haben beide daneben geschossen.
Ja.
Und jetzt gehen sie beide in Deckung und der Jonah geht auch in Deckung und dann schießen sie trotzdem weiter aufeinander.
Während der Arukin schreit, dass sie doch aufhören sollen. Also lustigerweise insbesondere sagt er zu Kasara, er soll doch aufhören. Bis er dann die DSI-Reihe sogar zum Wanken bringt, als der Turnit versucht, durch eine Tür zu entkommen. Und durch dieses Wanken schießt dann der Kasar schon wieder daneben. Und jetzt habe ich aufgeschrieben, dass der Turnit dadurch auch fliehen kann. Wobei ich mir da gar nicht so sicher bin. Also ist er wirklich nur durch die Tür oder ist er weg? Das habe ich nicht so ganz verstanden.
Also der ist durch diese Tür und diese Tür führt wohl in den Reaktorraum, der irgendwie da drunter ist. Also das ist schon der einzige Zugang zur Brücke.
Mhm.
Und der ist jetzt da raus. So wie ich das verstanden habe, könnte es aber sein, dass der einfach nur in dem Raum hinten dran wartet.
Ja gut, er ist erstmal aus der Schusslinie, ne?
Genau, es wird ja erwähnt, dass er sie trotzdem noch hören kann, dass es aber dem Aruken auch vollkommen egal ist, ob er sie hören kann oder nicht, weil das an dem Ergebnis von dem Gespräch nichts ändert.
Und Kasar findet das auch jetzt irgendwie doof und sagt, hey, entweder bist du auf meiner Seite oder du bist jetzt der Feind.
Also versuchen sich gegenseitig zu überzeugen, was jetzt getan werden muss und entweder ob es denn halt füreinander oder gegeneinander, aber dann springen wir schon wieder. Dann wissen wir schon nicht mehr, wie es da weitergeht.
Genau, zu einem sehr kurzen, aber irgendwie lustigen Abschnitt, finde ich.
Denn der Tavitz rennt, ne, er rennt vor Ankron weg.
Genau.
Weil er auf den gar keinen Bock hat. Und er rennt auch vor der ungezügelten Wut der World Eaters Verräter davon. Man muss jetzt immer unterscheiden zwischen Verräterlegion und Loyalisten, weil sie jetzt auch momentan immer noch die gleiche Rüstungsfarbe haben, was vielleicht auch ein bisschen verwirrend ist. Und der Captain Erlen, den wir jetzt ja schon kennengelernt haben, wird von den Verrätern getötet. Und der Saul Tavitz versucht jetzt die Emperor's Children zu finden. Und er rennt und guckt, ob dass er seine Leute findet. Und wenn er dann auf diesem Planeten sterben soll, dann bitte doch nur unter seinen Brüdern.
Also den Loyalisten und nicht den anderen. Witzig finde ich an der Stelle auch, dass hier genannt wird, dass es Tausende von World Eaters sind auf Seite der Loyalisten. Weil wir ja gedacht haben, das sind nur so kleine Gruppen, die erste Welle. Mhm. Also da haben wir schon noch mehr überlebt, als ich gedacht habe.
Es wird auch irgendwo wieder damit noch erwähnt, dass es irgendwie noch 2000 sind oder so. Auch im nächsten Abschnitt noch, wo wir dann zu den Sons of Horrors gehen. Also die Sons of Horrors landen auf dem Planeten, ja. Und der Loken und die Legionäre, die bei ihm sind, beobachten das auch und decken mit ihren Waffen jetzt die Stellen zu dem Tal ab, in dem sie sich befinden, durch die Gegner kommen müssen. Ja, also sie versuchen halt die Zugänge dann zu bewachen. Aber der Tarik erwähnt, dass Tavitz hier ist und dass sie sich im Palast mit den Emperor's Children und oder den World Eaters zusammentun könnten. Und der Loken tauft jetzt die letzten Loyalisten wieder in Luna Wolves um. Und 2000 von ihnen rücken jetzt gegen die Sirenenfeste vor. Und der Loken erkennt dann auf dem Weg hinter ihnen Land Raider, Rhino Transporter und einen Dreadnought. Und er findet keine Trauer, sondern nur noch Hass.
Und sie gehen da rein, damit sie sich nicht sinnlos opfern, sondern wenigstens noch so ein bisschen eine Chance haben, die Stellung zu halten.
Ja.
Und sie fragen sich auch, ob bei den Sons of Horus der Abaddon dabei ist, damit er selbst die Genugtuung erleben kann oder sogar mitwirken kann, wenn Loken und Torga dann sterben.
Was ja Horus für den vorgesehen hat, wissen wir ja noch nicht. Ne? Er hat ja irgendwie eine Aufgabe für ihn, aber keine Ahnung was.
Und schon springen wir wieder.
Zu Jonah und Titus, wie geht's denn da weiter?
Naja, ich habe da tatsächlich nur noch zwei Sätze aufgeschrieben.
Ja, mehr ist bei mir auch nicht.
Okay, also der Jonah will nichts mehr anscheinend als eines Tages der Kommandant über einen eigenen Titan zu sein. Jetzt habe ich in Klammern bla 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 aufgeschrieben und dann er schießt dreimal auf Titus.
Aber wir wissen trotzdem nicht, ob er getroffen hat.
Genau, also er hält wohl die Pistole auf die Brust oder Richtung Brust von Titus und es wird beschrieben, dass er dreimal schießt. Aber wie du sagst, wir wissen nicht, ob er dann woanders hingeschossen hat oder was auch immer. Wer weiß.
Vielleicht hat er auch wie in so einem Cliffhanger in einer Serie von einer Folge zur anderen dann hinten dran den Turnit erschossen, als der gerade wieder reinkommen wollte oder so. Weil er dann doch nicht geschafft hat, seinen Freund umzubringen.
Also es würde mich wundern, wenn er das gemacht hätte, selbst wenn das einzige Ziel ja das Kommando über den Titan ist. Weil, wie du sagst, wir sind ja eigentlich Freunde und das nicht erst seit 2 Tagen.
Schauen wir mal, aber das kriegen wir in der Folge heute nicht mehr raus.
Nee, leider nicht.
Denn jetzt springen wir schon wieder zu Tarwitz und raus aus der Dies-Ere für diese Folge. Und der Tarwitz hat es derweil in den Palast geschafft, zu den anderen Emperor's Children. Und er funkt Lucius an, es steht so schön drin, er voxt Lucius an. Das fand ich aber so dämlich, dass ich gedacht habe, komm, er funkt Lucius an, ist finde ich trotzdem noch besser. Und teilt ihm mit, dass er Landungsschiffe und Landungskapseln der Emperor's Children sieht. Und er ist erleichtert, dass es Eidolon ist. Da habe ich mir gedacht, so, hä? Dem muss doch klar sein, dass die alle unter einer Decke stecken, sonst wäre doch bei seiner Flucht nicht auf ihn geschossen worden.
Ja, aber wenn es Fulcrim wäre, wäre es der Kampf vielleicht noch ein bisschen gemeiner geworden.
Ach so rum?
Ja, hätte ja sein können. Weißt du, aus der einen steigt Ankron aus, dann könnte aus dem anderen auch Fulcrim aussteigen.
Ach so, du meinst, weil es kein so großer Gegner ist, als wenn es
genau.
Fulcrim wäre.
Es ist in Anführungszeichen nur Eidolon.
Okay, ja, das macht eher Sinn.
Okay.
Ja, da habe ich das falsch verstanden. Okay, ja, also sie bereden jetzt, wie sie sich verteidigen können und Lucius hat Bock, gegen Ankron zu kämpfen, worauf Tarwitz gern verzichtet.
Ja gut, für Lucius ist das ja endlich mal ein würdiger Gegner, ne?
Ja.
Aber in dem Abschnitt geht schon das los, was mich später extrem nerven wird, nämlich wahrscheinlich ist es bewusst und wahrscheinlich ist es auch wichtig für die Story, aber Lucius fängt an, sich wie so ein, also es wird auch als infantil beschrieben, wie so ein Vollidiot eigentlich zu verhalten, weil, wie du sagst, die reden ja eigentlich miteinander und Tarwitz sagt, was sie tun sollten. Und Lucius ist direkt eingeschnappt und sagt, hey, seit wann hast du denn das Kommando? Ich hab doch Prahl umgebracht, weil, in Klammern, ich bin doch viel wichtiger als du. Das ist so sehr seltsam, finde ich. Ich habe aufgeschrieben, dass der Tarwitz das dann erstmal quasi runterschluckt und sagt, hey, wir haben nicht mehr viel Zeit, Ankron ist bald da. Mach doch jetzt.
Also das ist immer auch keine großartige Wahl, ne?
Ja.
Dann gehen wir schon wieder zurück und zwar diesmal in den Thunderhawk von der Geist der Rachsucht. Und da sind wir jetzt wieder bei den flüchtenden Memoratoren. Kurz gesagt fliegen die zu Eisenstein, zu Garo. Wobei jetzt nicht ganz klar ist, woher die Kila weiß, dass sie dort Freunde haben. Aber das wird von Gruß auch nicht so wirklich in Frage gestellt. Der fliegt jetzt einfach dahin.
Ja, das ist das, was so ein bisschen auch hervorgehoben wird. Groß macht, was Kila sagt. Obwohl er ja auch ein Astartes ist und eigentlich nicht an irgendwas glauben sollte. Aber Kila ist anscheinend so überzeugt und motivierend, dass er das dann einfach macht. Und sie sagt auch extra, als sie kontaktiert werden, er soll jetzt möglichst aufrichtig sein, denn davon hängt quasi ihr Leben ab. Und das ist er dann auch.
Er funkt ja dann auch die Eisenstein an, oder beziehungsweise die Eisenstein meldet sich bei ihnen und fragt halt, wer sie sind. Und der Kruß sagt dann halt, er ist ehemaliger Legionär der Sons of Horus. Und er kann halt nicht verantworten, was der Kriegsherr da abzieht. Und dann sagt der Garo halt, dann seid ihr hier willkommen. Und dann endet jetzt auch für die Folge heute die Storyline von Sindermann und Co.
Ich habe jetzt übrigens immer, wenn die unterwegs sind, so die Guardians of the Galaxy im Kopf. Wie sie im Raumschiff durch die Gegend fliegen. Das ist die Space Party.
Ja, das passt ungefähr.
Ja. Ja.
Dann kommen wir zum letzten Teil des Buchs, zu Teil 3, der mit Kapitel 14 startet. Und jetzt ist wohl etwas Zeit vergangen. Loken fragt sich, wie viele Tage es sind, aber später habe ich irgendwas von Monaten gelesen.
Ja, habe ich mir auch aufgeschrieben. Sie haben halt ein Problem damit, das festzustellen, weil die Atmosphäre ja voller Asche ist und es irgendwie auch nicht mehr Tag und Nacht zu geben scheint. Also sie wissen einfach nicht, wie lange sie hier sind, aber gefühlt sind es schon mehrere Monate.
Die haben keine Uhren. Will man uns das echt hier jetzt verkaufen?
Wer braucht schon eine Uhr? Also wahrscheinlich sind die Smartphones kaputt und da können sie nicht mehr auf die Uhr schauen.
Ja.
Ich weiß ja.
Kaufe ich nicht. Nee. Aber egal.
Es gibt so einiges, was ich nicht kaufe in dem. Aber egal.
Also wie gesagt, der Lucan weiß nicht, wie viele Tage es sind, in denen sie sich jetzt schon auf diesem Planeten befinden. Und er und Tarwitz unterhalten sich. Und die World Eaters sind wohl gerade im Begriff anzugreifen. Aber sie werden schon seit Tagen von den World Eaters und Emperor's Children angegriffen. Und Tarwitz Geschick ist es wohl zu verdanken, dass die beiden noch da sind und ihre Loyalisten. Und ihr Ziel ist es wohl, so lange jetzt durchzuhalten, bis Garo dem Imperator vom Verrat Horus berichtet und die anderen Legionen entsendet, um ihn zur Rechenschaft zu ziehen.
Genau.
Da habe ich mir gedacht, das ist aber sehr optimistisch.
Ja, es wird auch so beschrieben, dass sie da quasi drauf hoffen und auch daran festhalten, dass das passieren wird. Wobei sie so zwischen den Zeilen schreiben, wäre halt nur doof, wenn es doch nicht klappt. Weil dann sterben wir alle.
Das ist schon ein extrem dünner Strohhalm, den sie sich da klammern, ne?
Definitiv. Zumal sie ja direkt danach erklären, im Grunde genommen sind das jetzt vier nicht so ganz so schwache Gegner, die ihnen gegenüberstehen. Nämlich Ankron, Horus, Mortarion, also drei Primarchen plus Eidolon. Und sie stellen fest, keiner von denen kann sich die Blöße geben, sich jetzt zurückzuziehen. Das heißt, die kämpfen, bis eine der beiden Seiten ausgelöscht ist.
Aber dafür verteidigen sie sich ganz gut. Ne?
Mhm.
Ich denke auch, der einzige Primarch, der wirklich jetzt da Angriff beteiligt ist, ist Ankron selbst. Für den anderen hört man auch sonst auch nichts großartig. Also man liest mir noch von Mortarion, der irgendwo ein Landungsschiff deponiert hat, um seine eigenen Truppen in den Bunkern zu beschießen. Das habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, das ist mir gerade nochmal eingefallen.
Ja, Orbitallander wird es genannt, genau.
Genau. Und ansonsten, also vom Horus auf dem Schlachtfeld hat man bis jetzt erstmal nichts gehört oder gelesen, genau. Besser gesagt.
Der ist ja, glaube ich, nicht da. Also bisher wurde es nicht beschrieben, ja.
Das Kapitel ist so von dem, also ist genauso lang wie das andere Kapitel auch, ist halt nur mit ganz viel Action versehen und von daher ist der nächste Abschnitt, den ich mir aufgeschrieben habe, beginnt auch jetzt schon mit Lucius. Das heißt, jetzt beginnt für dich die Qual.
Ja. Ich weiß gar nicht, wie oft ich angefangen habe, das zu lesen und jedes Mal dachte ich mir, nee, das kann ich jetzt nicht aufschreiben, weil eigentlich ist das nicht wichtig genug. Aber dann habe ich nichts aufgeschrieben, das ist auch wieder doof.
Ja.
Ja, also ich habe schon noch einiges aufgeschrieben, aber ja.
Man ist so ein bisschen hin und her gerissen. Ne? Also ich habe auch mir quasi nur so Plotpoints rausgegriffen.
Mhm.
Kannst ja mal erzählen, vielleicht hast du ja noch ein paar Punkte, um das Ganze auszuschmücken. Mhm. Der Lucius lauscht jetzt nach dem Klang der Schlacht. Das fand ich eigentlich ganz cool. Und jedes Detail macht wohl seine eigene Musik. Also das dauert nicht mehr lang, bis der Typ komplett durchdreht, dachte ich mir in dem Augenblick. Und zudem ist er wohl etwas angefressen, dass seine Leistungen hier wohl noch nicht so richtig gewürdigt wurden, denn er hat schließlich Prahl getötet. Und das interessiert aber hier keinen.
Nee,
das schnippt sich der Gute.
Ist ja auch komplett unwichtig. Die kämpfen gerade ums Überleben. Und er will gefeiert werden, weil er den vermeintlichen Obermufti umgebracht hat auf dem Planeten. Das ist schon.
Ein Menschen.
Genau, das ist schon ein bisschen verzerrt, das Ganze. Und vorher auch in der Unterhaltung zwischen Logan und Tarwitz sagt Logan auch so zu Tarwitz so ein bisschen, ja, Lucius genießt das ganze Gemetzel hier schon ein bisschen zu sehr, oder? Also er soll auf ihn Acht geben.
Ne?
Ja, klar. Aber es ist eine Sache, sich würdige Gegner zu suchen, die eine Herausforderung sind. Und das andere ist halt einfach so viel wie möglich zu töten, weil es Spaß macht.
Ja, also die Ekstase ist ja, bricht sich ja gerade wieder in seinen Blutbahn.
Mhm.
Und er und der Trupp, der die Kapelle verteidigt, wird jetzt von den Emperor's Children Verrätern angegriffen, mit Landraidern und Prädatoren. Der Lucius spürt jetzt, wie gesagt, diese Ekstase in ihm. Und letztendlich einen Angriff stürmt er mit den anderen nach vorne und lässt dann seine Klinge tanzen. Also er tanzt selbst und seine Klinge tanzt mit und bringt halt ganz viele ehemalige Brüder um. Dann sieht er einen Legionspriester, einen gewissen Charmosian, den er zum Kampf fordert und den dann auch köpft.
Nachdem er ihm die Handgelenke abgeschnitten hat.
Den Unterarm, ja.
Ja.
Und dann kommt die Szene, die fand ich ganz cool. Er fängt diesen Kopf dann aus der Luft und hält ihn dann triumphierend hoch, was dann dazu führt, dass er die Angreifer demoralisiert und die ihren Angriff abbrechen.
Inklusive Eidolon, der ist jetzt auch beleidigt.
Na gut, dieser Charmosian hat er zum Führungsstab gehört. Ne?
Genau, genau. Der war auch relativ, also wie alle Empress Chiltern, von sich überzeugt und ist ja extra aus dem Panzer raus, um das Duell gegen Lucius anzutreten. Ja, er hat halt nicht so viel Chancen gehabt, weil er mit seinem Crotium auch viel zu langsam unterwegs war. Aber Lucius hatte seinen Spaß. Und es wird auch immer wieder erwähnt, dass das Lied des Todes in seinen Adern fließt und klingt und er irgendwann ab einem gewissen Augenblick quasi neben sich steht, also wie so auf Drogen. Und dann, wie du sagst, köpft er den und das war dann sein Sieg, der aber ganz schnell wieder abebbt gefühlt, weil jetzt hat er ja keinen würdigen Gegner mehr.
Ja, die Droge lässt nach, ne?
Ja.
Lucius ist ein Junkie.
Definitiv. Nur leider von der Droge, die nicht so angenehm ist. Also gut, Drogen sind nie angenehm, aber die hier ist etwas brutal.
Destruktiv.
Ja,
für die anderen.
So sagt, genau. Ja, und jetzt habe ich tatsächlich nur noch 3 Zeilen aufgeschrieben.
Na, habe ich noch ein paar mehr Zeilen. Mhm. Aber viel mehr ist es auch nicht.
Ich habe aufgeschrieben, dass Lucius und Tavis jetzt schon wieder Konflikt haben. Was als Außenstehender objektiv gesehen schwer nachvollziehbar ist, aber Lucius ist halt so ein gekränktes Kind im Moment und das führt sogar dazu, dass er dann über den Helm des Legionspriesters den Eidolon kontaktiert, weil, wie du schon gesagt hast, das war ja ein enger Vertrauter oder ein wichtiger Offizier und natürlich konnte Lucius daraus ableiten, dass der wohl eine Leitung zu Eidolon hat.
Mhm.
Hast du davor noch was oder geht's bei dir auch da weiter?
Also im Grunde genommen habe ich das noch ein bisschen ausgeschmückt, aber im Prinzip ist das, was du auch gesagt hast.
Mhm.
Ich habe noch hingeschrieben, dass Tavis und Lucius sich unterhalten und man merkt, dass der Lucius eingebildet, selbstgefällig und ruhmsüchtig ist und er vermutet auch hinter jeder von Sauls Ideen einen Angriff auf ihn selbst, ja, und auch seine Fähigkeiten, denn Lucius braucht keine Hilfe und solange er da ist, wird Eidolon ihre Stellung eh nicht einnehmen können. Also ein ziemlich nerviger Typ.
Ja.
Und dass er Tavis das Kommando hat, schmeckt dem Lucius auch nicht. Daraufhin zieht er halt das Vox aus dem Legionspriesterhelm und ruft dann den Eidolon an.
Der hat zuerst überhaupt keinen Bock da drauf, weil er davon ausgeht, dass Lucius ihn nur tadeln und auf den Arm nehmen will. So nach dem Motto, hey, das war wohl nix. Und Lucius erklärt ihm dann auch, dass wenn das so weitergeht, Horus am Ende nicht mehr genug Krieger haben wird, um die Galaxis zu erobern, so wie er es eigentlich vorhatte. Und dann kommt er aber auf die Idee, aber das kann ich ja ändern, da kann ich euch helfen.
Also sagt er tatsächlich, dass er ihm den Tavis und auch den Palast liefern kann.
Und das ist dann so ein bisschen das Ende, ne?
Kurz und knapp zusammengefasst, also das Kapitel gibt nicht mehr her. Und damit wären dann auch die Weichen zur Beantwortung einer Frage gestellt, wie Lucius zurück zu den Verräter-Emperor's Children kommt.
Ach so, das, okay. Das hattest du noch nicht gelesen, als du mich gefragt hattest.
Nee.
Okay, gut. Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass Eidolon da jetzt drauf eingeht. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass dadurch plötzlich wieder Friede, Freude, Eierkuchen zwischen denen ist, oder?
No, ich weiß es nicht, wenn er die anderen ausliefert. Ich meine, der will ja eh nur seine Ekstase und sein Lied im Blut haben. Alles andere interessiert ihn ja gar nicht.
Mhm.
Ja, von daher könnte ich mir schon vorstellen, dass es sich dem dann halt wieder anschließt und die dann sagen, ja, passt schon. Wir haben ja schon festgestellt, dass wir uns eh nicht ganz erklären können, warum er da ist, außer dass ihn halt diese Freundschaft zu Tavis halt
genau.
Auf den Planeten gebracht hat.
Eigentlich ist er so abgedreht, dass er sowieso schon auf der Verräterseite sein müsste.
Ja.
Also so hatten wir es ja erwartet, aber... Ja. Dann passiert das eben jetzt und wir kriegen auch noch erklärt, warum und wie.
Ja, damit ist vorbei, das Kapitel 14. 3 Kapitel sind es noch.
Mhm.
Dann ist das Buch schon zu Ende. Ich glaube jetzt nicht, dass hier noch großartig viel passiert. Also innerhalb von 3 Kapiteln also zumindest mal die erwartete Schlacht mit den anderen Legionen wird jetzt wahrscheinlich innerhalb von 3 Kapiteln nicht mehr vorkommen.
Was ich sehr schade finde.
Vielleicht aber dann ja im übernächsten Buch?
Im übernächsten,
das nächste Buch lässt vom Titel nicht unbedingt vermuten, dass es da passieren könnte. Mhm. Das nächste Buch ist der Flug der Eisenstein. Also ja, wissen wir ja schon. Und es geht dann halt wirklich um den Flug dieses Schiffs, wo jetzt auch Kieler, Sindermann etc. pp. Drauf sind, zurück nach Terra. Also die Hoffnung, die Loken, Lucius ja haben, dass die noch rechtzeitig ankommen. Und wenn es halt wirklich um den Flug dahin geht und es nicht mehr um den Rückweg geht, dann gehe ich mal davon aus, dass die Legionen, dass es darum jetzt im nächsten Buch nicht gehen wird.
Ja.
Aber vielleicht irren wir uns, keine Ahnung.
Okay, wir werden sehen. Vielleicht kommt ja Magnus noch spontan durch den Warp und sagt Hallo oder sowas. Kann ja alles noch passieren.
Kann alles noch passieren. Wo der ist, wissen wir ja nicht, ne?
Genau.
Okay, hast du noch was zu ergänzen?
Naja, wir haben jetzt den Abschnitt, nee, das ganze Kapitel sehr kurz dargestellt. Es ist, wie du schon gesagt hast, eigentlich genauso lang wie das andere. Und es wird so ein bisschen beschrieben, wie irre Lucius eigentlich ist. Ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass er durch seine Art sich dem Gott hingibt, zu dem nachher die ganzen Empress-Tülten passen quasi oder dem sie dienen. Und Lucius einfach nur sehr empfänglich ist dafür. Und quasi der Weg jetzt schon geebnet wird dadurch.
Aber ist er dann quasi der Erste, ne? Weil nur das Eidolon halt diese Schallwaffe jetzt irgendwie im Mund hat, ist er jetzt noch nicht so irgendwie ein Hinweis auf Slanisch.
Genau.
Aber dann ist Lucius vielleicht der Erste. Vielleicht ist er sogar der Türöffner.
Also. Das kann natürlich sein, ja. Ja, das, was Eidolon da kann oder jetzt als Fähigkeit hat, ist ja mehr oder weniger chirurgischer Eingriff durch Fabius und nicht irgendwie Chaos-Mutation.
Da bin ich auch mal gespannt, wie sich das noch entwickelt dann. Vor allem, wenn Lucius ja die Ursache dafür sein sollte, dass die ja alle dann in die Richtung gehen und der Fulcrum ja dann auch quasi Dämonenprimarch wird. Weil wenn Lucius an dem Ganzen dann schuld sein sollte, wäre ja auch lustig.
Ja, Schuld an allem ist ja eh immer nur Erebus. Ich sehe schon einige Memes vor mir, die so ab und zu vorbeischauen auf Instagram und Co. Da ist immer nur Erebus abgebildet, wie alle anderen auf ihn draufhauen.
Ja.
Das ist zu Recht.
Ich weigere mich, also ich habe momentan eher so den Drang, dem nicht nachzugehen, ne? Weil vielleicht auch einfach nur, weil alle das halt sagen. Ne? Aber ich meine, er war ja auch nur quasi der Anzündhilfe. Ja. Horus hat ja schon irgendwie so ein Stück weit das Ganze ja schon noch selbst nach vorne getrieben. Jetzt mittlerweile.
Ja, ja, das stimmt schon. Aber Erebus hat ja noch Zeit, noch mehr Unsinn zu machen.
Genau, hat ja noch Zeit, noch mehr Scheiße zu bauen. Das ist richtig, ja. Sind ja erst im dritten Buch. Mein Gott, hat noch 63 Bücher Zeit.
Ja, Gott, ja. Jetzt muss ich mir wirklich langsam überlegen, wie ich ans nächste komme. Es wird dann wahrscheinlich die PDF-Version.
Also ich werde es wieder über E-Book machen. Das ist ein Reprint scheint jetzt irgendwie noch nicht ins Haus zu stehen. Zumindest ist nichts, was ich irgendwie gelesen hätte. Passt schon.
Jawohl.
Den nächsten Sammelband mal irgendwie im Auge behalten, ob es den dann vielleicht mal nochmal irgendwie zu greifen gibt. Ich glaube, ab Sammelband 4 oder 5 war es, glaube ich, nochmal möglich, nochmal irgendwie an Bücher dran zu kommen. Aber ich glaube, in Sammelband 2 und Sammelband 3 zahlst du Unsummen für.
Also tatsächlich, ich habe es jetzt nicht aufgeschrieben und ich habe es auch nicht mehr behalten, aber in dem Kapitel hier und in dem davor waren einige Dinge, die ich unlogisch fand oder nicht nachvollziehen konnte. Und solange das so ist, werde ich jetzt keine Unsummen für diese Bücher ausgeben.
Nee.
Das ist
auch wenn wir die Hoffnung haben, dass es wieder besser wird.
Aber ja, genau, wieder.
Ja, solange man das nicht weiß, gebe ich nicht. Nee.
Genau. Also es macht Spaß, es ist interessant, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich ein Fanboy von dem Ganzen bin bisher.
Nö. Ja, wie gesagt, es gibt halt ein bisschen Einblick in das Ganze, wie es halt entwickelt hat. Und es bereitet ja quasi dann im Nachhinein den Weg zu 40K. Wahrscheinlich ist da auch viel Redconning vielleicht noch dabei. Aber Also das erste Buch fand ich cool, weil der Autor das Ganze auch gut gemacht hat. Der zweite Autor, ja, aber auch nicht schlecht. Aber es ist so, es ist degradiert so mit den Büchern, habe ich den Eindruck.
Ja, bisher leider schon, ja. Mal gucken. Ich bin immer noch gespannt, was mit Kira passiert oder was sie so macht oder was aus ihr wird, keine Ahnung. Vielleicht wird sie ja wirklich noch ein Super Saiyajin.
Gucken wir, ob ihr noch ein Schwanz wächst.
Genau.
Dann lass uns für heute abschließen. Nächste Woche wird es voraussichtlich keine Folge geben, da ich erst Donnerstagabend vom Kunden zurückkomme und keine Zeit haben werde, aufzuzeichnen, geschweige denn die Folge zu schneiden. Wir haben diese Woche ja schon einen Tag Verzögerung deswegen drin gehabt. Sorry mal dafür. Und wie gesagt, nächste Woche keine Folge. Aber übernächste Woche werden wir dann sehen, wie es weitergeht mit unseren Helden und Antihelden. Um das Ganze am Anfang nochmal aufzugreifen. Und damit wünsche ich dir eine gute Nacht, Thomas.
Das wünsche ich dir auch, Kai. Gute Nacht.